Das waren die Nachrichten. Nein zur Judenmission, ja zum Dialog zwischen Juden und Christen. So heißt eine Stellungnahme des hochrangigen Gesprächskreises Juden und Christen beim Zentralkomitee der deutschen Katholiken, ZDK. Der Text vom 9. März ist ein klares Plädoyer gegen jeden Versuch, Juden zum Christentum zu bekehren. Und er stieß bei den deutschen Bischöfen auf ebenso klaren Widerspruch. Ökumenebischof Gerhard Ludwig Müller aus Regensburg antwortete an diesem Dienstag mit einer ausführlichen Stellungnahme. Titel: Das Christusbekenntnis der Kirche im christlich-jüdischen Dialog. Wir wollen in diesem Kreuzfeuer beide Texte nebeneinander lesen. Roter Faden bleibt die Frage: Dürfen Christen Juden missionieren? Nein, schreibt das ZDK, gelesen von Antje Dechert. Ja, schreibt Bischof Müller, gelesen von Aldo Parmigiani.
Das Zweite Vatikanische Konzil fordert, die Bibel aus der Situation der biblischen Schriftsteller und den Bedingungen ihrer Zeit zu verstehen. Durch diese Weisung fällt ein neues Licht auf die neutestamentlichen Aussagen, die in der kirchlichen Tradition judenfeindlich gelesen wurden und zur Begründung der Judenmission herhalten mussten. Es kann nicht länger angehen, aus zeitbedingten polemischen Äußerungen im Neuen Testament zeitlos gültige Glaubensaussagen zu machen.
Die Kirche glaubt an die Person Jesu Christi. Sie baut nicht auf einer historischen Rekonstruktion eines Jesu-Bildes auf, das aus den biblischen Quellen abstrahiert wird. Daher kann nicht das Alte Testament als Zeugnis einer realen Bundesstiftung Gottes gelesen werden, im Gegensatz zum Neuen Testament, das einen jüdischen Tora-Lehrer als Sohn Gottes oder als universalen Heilsmittler interpretieren würde.
Vom gesamten Evangelium her entscheidend für das Heil ist allein das Tun des Willens Gottes und die praktizierte Nächstenliebe. Christen sind an die Praxis und die Lehre des Juden Jesus gebunden. Sie haben durch ihr Tun in der Nachfolge Jesu zu überzeugen, dass sie auf dem Weg zum Leben sind. Das Tun entscheidet im Gericht, nicht das spezifische Christusbekenntnis. Christen vertreten heute gemeinsam mit Juden, dass das ethische Handeln aller Menschen einen Weg zu Gott eröffnet, jenseits der Glaubensunterschiede.
Gläubige Juden und Christen gehen davon aus, dass Gott sich in der Geschichte offenbaren kann und sich in der Tat geoffenbart hat. Was jüdisches und christliches Bekenntnis unterscheidet, ist nicht die Behauptung eines realen Handelns Gottes im Bund für Israel, sondern die Frage, ob Jesus tatsächlich der verheißende Messias ist, ob die Inkarnation, der Sühnetod am Kreuz und die Auferstehung von den Toten von demselben Gott des Bundes tatsächlich gewirkt worden sind. In dem Text des Gesprächskreises Juden und Christen beim ZDK wird dagegen die Grenzlinie zwischen Juden und Christen lediglich in der Vorstellung von der Trinität und der Inkarnation festgemacht.
Die Grenzlinie zwischen Juden und Christen liegt in der Vorstellung von der Menschwerdung des Sohnes Gottes und in der Trinitätslehre. Wann, wie und ob sich Juden und Christen auf ihrem Weg zum Reich Gottes begegnen, bleibt Gottes Geheimnis.
Für Katholiken ist das Mysterium der Trinität nicht eine an Gott von außen herangetragene Metapher, sondern die Offenbarung des innersten Seins Gottes. Vom universalen Heilswillen Gottes kann dann nicht mehr unabhängig von seiner geschichtlich-eskatologischen Vergegenwärtigung in Jesus Christus, dem einzigen Mittler zwischen Gott und dem Menschen, gesprochen werden. Vom Primat der Gnade und des Glaubens her ist ein Standpunkt, der das ethische Handeln aller Menschen als einen Weg zu Gott eröffnet, jenseits der Glaubensunterschiede, schlechterdings nicht nachvollziehbar.
Die Forderung nach einer Judenmission steht in Spannung zu wichtigen Aussagen Jesu im Matthäusevangelium über die Erlangung des endzeitlichen Heils, die nicht an ein Ja zu seiner Person und Sendung gebunden ist. So heißt es zum Beispiel: Nicht wer zu mir sagt, Herr, Herr, kommt ins Reich Gottes, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt. Diese Überzeugung wird am Ende des Evangeliums im sogenannten Missionsbefehl des auferweckten Jesus auf alle Völker ausgedehnt. Mit der Mehrheit der Exegeten verstehen wir unter allen Völkern die nicht-jüdischen Völker. Es geht dem Evangelisten um die Begründung der Heidenmission durch Jesus. Die Sendung Jesu und der Apostel im Evangelium hat unterschiedliche Ziele bei Heiden und bei Juden.
Dass für alle Evangelium das Messias-Geheimnis und Bekenntnis zentral ist, findet in diesem Text des ZDK keine Erwähnung. Prophetisch wird Jesus bezeichnet als der Hirt meines Volkes Israel. Das Erlöserwirkung Jesus Christi auf die Heiden außerhalb des Gottesvolkes Israel zu beschränken, hieße, das gesamte biblische Zeugnis auf den Kopf zu stellen. Das ist eine Reduktion des Judentums und des Christentums, die sich einem Bundesschluss Gottes verdankt wissen, auf eine Ethik als eigenständigen Weg der Menschen zu Gott und fast einem Anspruch auf Heil. Da aus christlicher Sicht von Gott niemals ohne Jesus den Christus, das fleischgewordene Wort und ohne den endzeitlich über alles Fleisch ausgegossenen Heiligen Geist gesprochen werden kann, geschieht von Gott her immer die Rettung durch Jesus Christus und durch das innere Wirken des Heiligen Geistes.
Das Zweite Vatikanische Konzil hat den allgemeinen Heilswillen Gottes von Neuem nachdrücklich betont und lehrt in Übereinstimmung mit älteren kirchlichen Traditionen, dass auch Menschen ohne Taufe das Heil erlangen können, wenn sie dem Ruf ihres Gewissens Folge leisten. Dieser Missionsbegriff ist auf die Juden nicht anwendbar, weil er dem einzigartigen Verhältnis zwischen Juden und Christen nicht gerecht wird. Denn das Christentum lebt mit dem Judentum in einer besonderen Beziehung, die es so für alle anderen Menschen und für die anderen Religionen nicht gibt. Die Konsequenzen für die Judenmission sind in der Kirche noch nicht hinreichend durchdacht worden.
Die Unterschiede der Religionen haben ihren Ursprung nicht in voneinander unabhängigen Offenbarungen, Bundesschlüssen und Rettungsaktionen Gottes, der sich jeweils verschiedene Zielgruppen vornimmt und die Menschheit spalten statt einen würde. Dies widerspräche der Einzigkeit Gottes. Gott, unser Retter, will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen, denn einer ist Gott, einer auch Mittler zwischen Gott und den Menschen. Der Mensch, Christus Jesus, der sich als Lösegeld hingegeben hat, für alle. Daraus ergeben sich auch Wesen und Sendung der Kirche als Sakrament des Heils der Welt in Christus, in dem die Kirche Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit ist. Die Bekenntnisunterschiede ergeben sich aus der unterschiedlichen Reaktion der Menschen entsprechend ihrem Wahrheitsgewissen im Hinblick auf die Selbstoffenbarung Gottes.
Die von Papst Benedikt veröffentlichte Fassung der Karfreitagsfürbitte wurde von manchen Kreisen so verstanden, dass die katholische Kirche Judenmission für möglich hält. Wir hingegen betonen mit der Kirche des Zweiten Vatikanischen Konzils, dass der Bund Gottes mit dem jüdischen Volk einen Heilsweg zu Gott darstellt, auch ohne Anerkennung Jesu Christi und ohne das Sakrament der Taufe. Es ist der Ertrag jüdisch-christlichen Gesprächs, dass Juden respektieren können, wenn Christen das Erlösungshandeln Gottes durch Jesus als grundlegend für ihre Weltsicht bezeugen.
Eine Relativierung des je eigenen verbindlichen Glaubensbekenntnisses macht einen Dialog überflüssig. Es ist jedoch sinnvoll und wechselseitig förderlich, da gerade zwischen Juden und Christen die Tatsache einer geschichtlichen Selbstoffenbarung Gottes unstrittig ist. Wenn auch unterschiedliche Überzeugungen hinsichtlich ihrer Reichweite, das heißt ihrer Kulmination in Person und Sendung Jesu Christi bestehen. Deshalb wäre es eine Verkürzung der katholischen Glaubenslehre, von der Verwirklichung des universalen Heilswillens in Jesus Christus und dessen einziger Heilsmittlerschaft und der daraus folgenden Heilsnotwendigkeit der Kirche und der Taufe, sowie auch der Heilsmöglichkeit für Menschen, die ohne eigene Schuld nicht an Christus glauben, wenn daneben ohne diesen Bedingungszusammenhang ein Heilsweg auch ohne Anerkennung Jesu Christi und ohne das Sakrament der Taufe als von Gott selbst konstatiert würde.
Die Judenmission hat den Juden Schreckliches und Leidvolles Unrecht getan. Sie war im Widerspruch zum Evangelium und zum biblischen Hauptgebot der Nächstenliebe allzu oft mit physischen, psychischen und kulturellen Zwängen verbunden. Verständlicherweise können die Juden diese Wunden nicht vergessen. Erst recht verbietet sich Judenmission nach dem Genozid der nationalsozialistischen Zeit, weil die Judenmission lange Jahrhunderte auch Ausdruck der Geringschätzung des Judentums war und deshalb den Boden für den Antisemitismus des Nationalsozialismus bereitete.
In einem Dialog zwischen Juden und Christen muss der Begriff der Mission richtig dargestellt werden. Christliche Mission hat ihren Ursprung in der Sendung Jesu vom Vater. Er gibt seinen Jüngern Anteil daran, in Bezug auf das Gottesvolk Israel, wie dann auch als der auferstandene Herr im Hinblick auf alle Völker. Die Juden, die nicht zum Glauben an Christus kommen, sind darum nicht vom Heil ausgeschlossen, wenn sie aus der Gnade des Bundesschlusses und den Weisungen Gottes leben. Bei der christlichen Mission geht es nicht darum, mit subtiler Überredungskunst Gläubige anderer Religionen abzuwerben oder mit Drohung von diesseitigen Nachteilen und jenseitigen Strafen jemanden zum christlichen Glauben zu nötigen. Glaube und Freiheit bedingen einander. Erzwungener Glaube oder eine aufgenötigte Taufe sind ein Widerspruch in sich selbst und stehen der geoffenbarten Lehre entgegen. Ein judenfeindlicher Christ, das wäre ein Widerspruch in sich. Judenfeindschaft in nominell christlichen Kreisen ist nicht Folge des Christusbekenntnisses, sondern Beweis für den Verrat an ihm.
In den neutestamentlichen Schriften geht es noch um eine innerjüdische theologische Auseinandersetzung. Durch die zahlenmäßige Zunahme von Nichtjuden in den Gemeinden der Jesusanhänger werden judenchristliche Gruppen immer mehr an den Rand der Kirche gedrängt. So wurde sie mehr und mehr zu einer heidenchristlichen Kirche, die sich oft vom Judentum besonders klar abzusetzen versuchte. Allmählich sind Judentum und Christentum zwei eigenständige Religionen geworden. Eine Besinnung der Kirche auf ihre jüdischen Wurzeln begann erst nach der Shoah.
Es ist und bleibt eine qualitative Bestimmung der Kirche des Neuen Bundes, dass sie Kirche aus Juden und Heiden ist, wenn auch das quantitative Verhältnis von Juden und Heidenchristen zunächst einen anderen Eindruck erwecken mag. Ebenso wie nach Kreuz und Auferstehung Jesu Christi nicht zwei Bünde beziehungslos nebeneinander stehen, gibt es auch nicht unverbunden das Bundesvolk Israel neben dem Volk Gottes aus den Völkern. Vielmehr ist die bleibende Rolle des Bundesvolkes Israel im Heilsplan Gottes dynamisch zu beziehen und auf das Volk Gottes aus Juden und Heiden geeint in Christus, den die Kirche als den universalen Schöpfungs- und Heilsmittler bekennt. Im Kontext des universalen Heilswillens sind alle Menschen, die das Evangelium Christi noch nicht empfangen haben, auf das Gottesvolk des Neuen Bundes hingeordnet. In erster Linie jenes Volk, dem der Bund und die Verheißungen gegeben worden sind und aus dem Christus dem Fleische nach geboren ist.
Es ist unbestritten und wird auch von jüdischer Seite wahrgenommen, dass sich die Haltung der katholischen Kirche zu den Juden seit dem Zweiten Vatikanum grundlegend geändert hat. Die für Juden selbstverständliche Überzeugung, dass der Bund Gottes mit seinem Volk Israel nicht gekündigt ist und nie gekündigt wird, hat sich in der Konsequenz der Konzilserklärung Nostra Aetate auch das päpstliche Lehramt unter Johannes Paul II. Zu eigen gemacht. Seitdem gibt es auch keine organisierte Judenmission mehr und es darf sie auch nicht geben. Allerdings hat sich die Situation nach der revidierten Karfreitagsfürbitte verändert. Konnte man zuvor davon ausgehen, dass das Judentum seit dem Konzil in seiner Heilsrelevanz anerkannt werde, scheint dieses nach der vom Papst verfügten Fürbitte nicht mehr so eindeutig.
Die den Text leitende ganz offenkundige Entgegensetzung der Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils und Johannes Pauls II. Einerseits zur Lehre und zu den ihm zukommenden Maßnahmen Benedikts XVI. Andererseits, ist sowohl formal wie auch inhaltlich völlig verfehlt. Weder hat die Neuformulierung der Fürbitte für die Juden im außerordentlichen Ritus der Karfreitagsliturgie etwas mit Judenmission in der absolut negativen Bedeutung zu tun, die ihm das Papier des Arbeitskreises unterlegt, noch gibt es eine Kirche des Zweiten Vatikanischen Konzils, die den Bund Gottes mit dem jüdischen Volk als einen Heilsweg zu Gott darstellt, auch ohne Anerkennung Jesu Christi und ohne das Sakrament der Taufe. In dieser verkürzten und missverständlichen Form hat sich das Zweite Vatikanische Konzil gerade nicht ausgedrückt.
Dürfen Christen Juden missionieren? Die Texte des Zentralkomitees der deutschen Katholiken und von Bischof Müller prallen da frontal aufeinander. Klar wird, das Verhältnis Juden-Christen ist auch heute ein spezielles. Und ganz gleich, wie sie zum Thema Judenmission stehen, Christen müssen Respekt vor dem Judentum haben und gleichzeitig Zeugnis von ihrem Glauben geben. Eine nicht ganz einfache Balance. In 3 Wochen reist Papst Benedikt nach Israel. Hier ist Radio Vatikan, Laudetur Jesus Christus.